Ich möchte euch heute Morgen mitnehmen, so ein Stück weit gedanklich mitnehmen in das deutsche Rentensystem. Wisst ihr, wie das Rentensystem funktioniert? Manche würden vielleicht behaupten, es funktioniert gar nicht oder nicht wirklich gut. Als ich in meinem Berufsleben angefangen habe und habe so das erste Geld verdient, dann habe ich es auf meine Abrechnung geguckt und dachte, boah, so viel Geld geht in die Altersvorsorge. Wenn ich dann später irgendwann nicht mehr arbeiten muss, dann werde ich wohl richtig viel Rente bekommen, weil das Geld wird ja alles für mich beiseite gelegt und irgendwann kriege ich dann genug Geld. Dachte ich zumindest, das funktioniert in Deutschland, aber nicht so. Hat jemand eine Idee, wie das funktioniert oder welcher Begriff häufig verwendet wird? Nochmal? Generationsvertrag, genau. Es gibt in Deutschland das sogenannte Umlageverfahren. Ich arbeite, ich zahle Geld in die Rentenkasse ein und dieses Geld wird sofort genommen, um Menschen, die nicht mehr arbeiten müssen, sogenannten Rentnern, dann den Unterhalt zu bezahlen. Also das, was ich jetzt einzahle, wird genommen, um anderen zu geben. Das sogenannte Umlageverfahren. Worauf sind die Rentner von heute angewiesen? Auf genug Arbeitnehmer, die Geld in die Rentenkasse einzahlen, damit sie am Ende ihr Unterhalt bekommen. Worauf sind die heutigen Arbeitnehmer angewiesen, also wir, die wir jetzt Geld einzahlen? Dass irgendwann unsere Kinder einen Job erlernt haben, auch arbeiten, auch in die Rentenkasse, mit der Wasserschlacht an, das ist meistens die Person, die am Ende am meisten Wasser abbekommen hat. Und dann sagt man ja, wer austeilt, der muss auch einstecken können. Wir drehen das heute ein bisschen um und nennen es, wer einsteckt, der muss auch austeilen. Und dazu möchten wir uns eine oder zwei Personen in der Bibel anschauen, die mich faszinieren. Als Kind habe ich dieses Hörspiel, diese Kassette, damals gab es noch Kassetten, rauf und runter gehört von einem Propheten. Es geht um Elia. Und ich möchte uns ganz kurz in die Geschichte von Elia mit hineinnehmen, ein paar Daten kurz weitergeben, bevor wir dann in unserem Text einsteigen. Ahab ist ein König und er regiert in Israel. Und Isabel, die Frau von Ahab, die betet Baal an und hat praktisch den Götzendienst nach Israel gebracht. Und Elia ist zu der Zeit Prophet. Und er betet und es regnet 3 Jahre lang nicht mehr. Und es fällt auch kein Tau. Und dann kommt es irgendwann zu diesem großen Showdown auf dem Berg Karmel. Elia fordert sozusagen einen Gottesbeweis und er sagt den Baalspriestern und er fordert sie heraus und er sagt, betet euren Gott an und er wird Feuer vom Himmel schicken, wenn es ihn denn gibt und ich werde meinen Gott anbeten und wenn es ihn gibt, dann wird er Feuer vom Himmel schicken. Und wir kennen die Geschichte wahrscheinlich sehr gut. Letztendlich beten die Baalspriester ihren Gott an und es passiert nichts. Elia betet und Gott schickt Feuer vom Himmel. Nach diesem großen Ereignis stürzt Elia in eine Lebenskrise. Er geht fort, er setzt sich hin und sagt, ich will nicht mehr leben. Aber Gott versorgt ihn, er stärkt ihn, er kümmert sich um ihn und von Gott gestärkt geht Elia dann 40 Tage und 40 Nächte, bis er dann an einen Berg kommt. Und dort, auf diesem Berg, begegnet in Gott, im sanften Sausen des Windes. Und Elia bekommt dann einen Auftrag und er soll Elisa berufen. Ich möchte die Verse vorlesen aus 1. Könige 19, Vers 21. Vers 19, 1. Könige 19, Vers 19. Und er ging von dort weg, fand Elisa, den Sohn Schaphat, wie er mit 12 Joch vor sich herflügte. Und er war selbst bei den 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Er hat ihn berufen, er hat seinen Mantel genommen, auf Elisa geworfen und ihn berufen, dass Elisa ihm folgen soll. Und in Vers 21 heißt es dann über Elisa, und er machte sich auf, folgte Elia nach und diente ihm. Und den Text, den wir heute betrachten möchten, den finden wir in 2. Könige 2, die Verse 1 bis 18. Da geht es weiter in der Geschichte mit Elia und Elisa und ich möchte diese Verse einmal am Stück vorlesen. Als der Herr Elia im Sturm zum Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal fort. Und Elia sagte zu Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Als sie nach Bethel hinabkamen, gingen die Söhne der Propheten, die zu Bethel waren, zu Elisa heraus und sagten zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn über seinen Mantel wickelte ihn zusammen und schlug das Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, sodass die beiden trocken hindurchgingen. Als sie hinüberkamen, sagte Elia zu Elisa, bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir genommen werde. Elisa sagte, dass mir ein zweifaches Maß von deinem Geist zuteil werde. Er sagte, du hast Schweres gebeten, doch wenn du mich sehen wirst, wenn ich von dir genommen werde, wird es so sein. Wenn nicht, so wird es nicht sein. Und als sie miteinander gingen und redeten, sieh, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Die trennten die beiden voneinander und Elia fuhr im Sturm auf zum Himmel. Elisa sah es und schrie, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter, und sah ihn nicht mehr. Und er fasste seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Und er hob den Mantel Elias auf, der ihm entfallen war, kehrte um, trat an das Ufer des Jordans, nahm den Mantel Elias, der ihm entfallen war, schlug das Wasser und sagte, wo ist nun der Herr, der Gott des Elia? Und er schlug das Wasser, da teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Als ihn die Söhne der Propheten sahen, die gegenüber von Jericho waren, sagten sie, der Geist Elias ruht auf Elisa. Und sie gingen ihm entgegen, fielen vor ihm nieder zur Erde und sagten zu ihm, siehe, es sind unter deinen Knechten 50 Männer, starke Leute, die lass gehen und deinen Herrn suchen. Vielleicht hat ihn der Geist des Herrn genommen und auf irgendeinen Berg oder irgendein Tal geworfen. Er aber sagte, lasst sie nicht gehen. Aber sie nötigten ihn, bis er nachgab und sagte, lasst sie gehen. Sie sandten 50 Männer aus und suchten ihn 3 Tage, aber sie fanden ihn nicht. Und kamen wieder zu ihm, als er noch in Jericho war, und er sagte zu ihnen, sagte ich euch nicht, ihr sollt nicht hingehen? Eine sehr spannende Geschichte, ein sehr spannendes Ereignis. Es geht hier um 2 Männer, Elia haben wir so ein bisschen kennengelernt und Elisa tritt hier mehr oder weniger neu auf den Plan. Elia hatte Elisa berufen, er sollte sein Nachfolger werden und Elisa, der ist nicht von der Seite Elias gewichen. Zwischen dieser Berufung von Elisa und dem Ereignis jetzt liegen mindestens 5 Jahre. Diese 5 Jahre ist Elisa immer bei Elia geblieben. Sie gingen zu zweit durchs Leben. Elisa hat praktisch am Leben von Elia teilgehabt und ist nicht von ihm gewichen. In diesem Text, den wir gelesen haben, geht es um eine Art Generationenwechsel. Eine Person gibt an eine andere Person weiter. Eine Generation ist für die andere verantwortlich. Nicht die Jungen für die Alten, sondern die Alten für die Jungen. Und ich möchte mit uns, wenn wir diesen Text heute betrachten, 3 Dinge beleuchten. Hier gibt es ganz viele Sachen, die man ansprechen könnte. Wir möchten 3 Dinge herausnehmen, wenn es um das Thema Generationenwechsel, Generationenvertrag geht, Verantwortung füreinander. Und jeder dieser 3 Punkte fordert uns Älteren heraus. Ich gucke mal so in diese Richtung, hier sitzen so die meisten älteren Personen und ich sage ganz bewusst uns, weil für viele Jugendlichen bin ich schon ein alter Mann. Deswegen sage ich so 30 plus, das sind jetzt die Personen, die ich als Ältere bezeichnen würde. 30 Jahre und älter. Und diese Punkte, die wir heute betrachten wollen, die fordern uns heraus, über unser Leben nachzudenken, über unsere Einstellung, über unser Handeln. Aber gleichermaßen fordern sie uns Jüngere heraus. Ich sage jetzt auch Jüngere, weil für viele von euch bin ich noch jung und ein bisschen grün hinter den Ohren und wie man das alles so bezeichnen mag. Deutlich. Es gibt 3-mal die Aufforderung von Elia, der sagt, bleib doch hier. Und wie reagiert Elisa jedes Mal darauf? so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Das war wohl das Bild der letzten 5 Jahre. Wenn Elia irgendwo hingegangen ist, war Elisa automatisch an seiner Seite. Sie sind zusammen den Weg gegangen. Elia hat Elisa mitgenommen auf seinem Lebensweg. Und warum ist das Mitnehmen so wichtig? Warum ist es wichtig, wenn wir darüber nachdenken, ein Generationswechsel, ein Generationenvertrag, die Älteren geben weiter an die Jüngeren, warum ist das Mitnehmen so wichtig? Weil wir, wenn wir etwas weitergeben wollen, irgendwo eine Schnittmenge brauchen. Wir brauchen Berührung. Und ein gutes Bild dazu ist der Staffellauf. Wir nehmen jetzt mal den Staffellauf 4x100 Meter. Das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Und die größte Herausforderung neben dem schnellen Laufen bei einem Staffellauf ist die Übergabe. Und es funktioniert ungefähr so, der erste Läufer, der stellt sich an die Startlinie, hat seinen Staffelstab in der Hand und er kriegt das Signal und er läuft los. Und er versucht so schnell wie es geht, die 100 Meter hinter sich zu bringen. Und 20 Meter vor seiner Ziellinie, vor seiner 100-Meter-Linie, steht der zweite Läufer schon bereit. Und im richtigen Moment rennt er los. Und dann laufen sie zusammen eine Zeit. Der erste muss das Tempo halten und der zweite Läufer, der muss Tempo aufnehmen, damit sie möglichst gleich schnell eine gewisse Zeit laufen. Und dann haben sie Zeit, 20 Meter vor diesem 100-Meter-Marker und 10, bis 10 Meter danach den Staffelstab zu übergeben. Machen Sie es zu früh oder zu spät, sind Sie disqualifiziert. Entscheidend sind diese 30 Meter, dass Sie dort zusammen auf einer Höhe laufen und dass der erste Läufer den Staffelstab an den zweiten übergeben kann. Und im Leben, glaube ich, brauchen wir genauso diese 30 Meter, die wir zusammenlaufen, in denen wir etwas übergeben, um weiterzugeben. Verantwortung füreinander übernehmen zu können, müssen wir Gemeinschaft haben. Wir müssen eine Zeit haben, in der wir zusammenlaufen. Ich erinnere mich gerne an die Zeit des Gemeindebaus zurück. Schon lange her, für viele war das eine sehr, sehr harte Zeit, eine sehr anstrengende Zeit, aber ich denke gerne an diese Zeit zurück, weil es 2 Personengruppen gab, die sehr viel Zeit hatten und häufig hier waren. Es waren auf der einen Seite die Rentner, die eigentlich ihr ganzes Leben schon gearbeitet haben und doch hier waren, unsere älteren Geschwister. Und sie waren hier auf der Baustelle und haben Tag für Tag gearbeitet. Und es waren Schüler. Schüler haben immer Zeit, die haben gar nicht so viel zu tun. Zumindest war das damals so. Das scheint sich ja ein bisschen verändert zu haben. Und wir waren auch häufig hier. Und dann haben wir zusammen mit unseren älteren Brüdern stundenlang hier auf dem Bau gearbeitet. Und sie haben uns Dinge erklärt, Dinge gezeigt. Das war eine sehr, sehr prägende Zeit für mich. Zeit, die wir zusammen hatten. Als wir geklinkert haben, wir mussten die Gerüste hoch und runter klettern, immer runter zum Betonmischer und da stand dann Opa Ferderer oder Erich Dobermann und haben dann den Speis fertig gemacht, angemischt. Es war eine gute Zeit, weil wir Zeit zusammen hatten. Und diese Zeit brauchen wir zusammen, wenn es darum geht, dass die eine Generation an die nächste hier nachgefolgt. Er hat gesagt, ich verlasse dich nicht. Wie sieht es bei uns Älteren aus? Sind wir bereit, die Jüngeren auf unserem Lebensweg mitzunehmen? Sind wir bereit, Jüngere an unserem Leben teilhaben zu lassen? Sie ein Stück weit auf unserem Lebensweg mitzunehmen, ihnen zu zeigen, wie das Leben funktioniert? Ich durfte das persönlich erleben. Das war eine sehr, sehr gute Erfahrung für mich, an die ich immer noch gerne zurückdenke. Ich war 17 Jahre alt, hatte noch viel weniger Ahnung als heute. Und da gab es einen Mitarbeiter, der hat mich dann in einem bestimmten Bereich immer wieder mitgenommen. Er hat angerufen, sagt, Rudi, wir müssen los, kommst du mit? Ich sage, ja, ich komme mit. Und dann sind wir losgefahren, er hat mich abgeholt. Wir sind dann losgefahren, haben verschiedene Dinge gemacht, besprochen, angeschaut. Dann waren wir meistens irgendwo essen und er hat mich nach Hause gebracht. Eigentlich konnte ich nicht dazu beitragen, dass das, was wir vorhatten, irgendwie effektiver wird, dass das Ergebnis besser wird und so weiter. Er hat mich einfach nur mitgenommen. Es hat ihm Zeit gekostet, weil er hat mich jedes Mal abgeholt und dann auch zurückgebracht. Es hat auch Nerven gekostet, weil die, die mich kennen, die wissen, ich kann manchmal viel reden. Und es hat auch Geld gekostet, weil wenn wir essen waren, hat er meistens bezahlt. Ich war Schüler, ich hatte nicht so viel Geld. Aber er hat mich mitgenommen, immer wieder mitgenommen. Und vieles von dem, was ich lernen durfte, was ich heute in verschiedensten Bereichen anwenden darf, habe ich dort in dieser Zeit gelernt. Diese Zeit, wo wir zusammen unterwegs waren. Und ich bin so dankbar für diese Erfahrung. Die Frage an dich, bist du bereit, andere an deinem Leben teilhaben zu lassen? Andere mitzunehmen auf deinem Lebensweg? Denk mal drüber nach. Es ist ein Stück weit deine Verantwortung, deine Aufgabe. Und an uns Jüngere gerichtet, sind wir bereit, uns mitnehmen zu lassen, jemanden Zeit zu schenken, Zeit, die man mit ihm verbringt? Bist du bereit, dein Sofa zu verlassen, so die Bequemlichkeit zu verlassen, einfach mal mitzugehen, wenn er sagt, komm mal mit, ich will dir was zeigen? Bist du bereit, dich in die Situation eines Lernenden hineinzuversetzen? Ich habe kürzlich meine Arbeitsstelle gewechselt bei meinem alten Arbeitgeber. Dann kannte ich die Strukturen, ich wusste ziemlich viel, wie es läuft. Und wenn es Fragen gab, sind viele Mitarbeiter zu mir gekommen, weil ich lange in dem Unternehmen war. Jetzt habe ich das Unternehmen gewechselt, einen neuen Arbeitgeber. Und dann war ich, obwohl ich schon so viel Berufserfahrung hatte, wieder der, der fragen musste, der lernen musste. Und das ist gar nicht so einfach. Sind wir bereit, Lernende zu werden, Fragen zu stellen, uns mitnehmen zu lassen? Die Verantwortung liegt bei beiden, bei den Älteren und bei den Jüngeren. Die einen sollen mitnehmen, die anderen sollen sich mitnehmen lassen. Doch das Mitnehmen alleine reicht noch nicht. Wir müssen auch lernen, es vorzuleben. Kapitel 2, Vers 8, da heißt es, da nahm Elia seinen Mantel, wickelte ihn zusammen und schlug das Wasser, das teilte sich nach beiden Seiten, sodass die beiden trocken hindurchgingen. Elia tut hier etwas und genau das hat er auch in den Jahren vorher getan. Er hat seinen Dienst getan, er hat es vorgelebt und was tat Elisa? Er war dabei, er hat alles gesehen und er lernte. Und im Text später lesen wir, dass Elisa es genauso getan hat. Was würde es Elisa bringen, wenn Elia ihn mitnimmt, aber Elia, da ist jemand, der tut etwas, der macht etwas, der zeigt etwas, der lebt etwas vor und ich orientiere mich daran und kann davon lernen. Elia hat es vorgelebt, Elisa tat es ihm nach. Und was war der Wunsch von Elisa? Dass ich ein zweifaches Maß von deinem Geist bekomme. Also ich will doppelt so viel haben wie du, könnte man meinen. Es gibt verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Die einen sagen, er wollte einfach nur der rechtmäßige Erbe sein. Als rechtmäßiger Erbe hat man nämlich immer zweifaches Maß bekommen, also zwei Drittel. Die andere Möglichkeit, er will in der Tat mehr von dem haben, was Elia hatte. Elisa wollte in die Fußstapfen von Elia treten. Er wollte seiner Spur folgen. Vielleicht kennt ihr folgende Situation. Ihr steht irgendwo auf einer Lichtung oder im Wald und es gibt eigentlich keinen Weg. Manchmal ist das in den Bergen genauso, dann wird gesagt, hier irgendwo diese Route und es gibt eigentlich keinen Weg. Welchen Weg würdet ihr gehen? Meistens ist es so, dass die Menschen dann diesen Weg gehen, wo sie gesehen haben, da war schon mal jemand unterwegs. Im Wald, wenn ihr so mitten durch den Wald geht und ihr seht einen kleinen Trampelpfad, da muss irgendjemand schon unterwegs gewesen sein, dann geht ihr diesen Weg. Wenn man bei einer Lichtung steht und du musst ein Feld überqueren, gehst du meistens den Weg, wo schon jemand unterwegs gewesen ist, wo jemand schon Fußspuren hinterlassen hat. In unserem Glauben sollte das genauso sein. Wir Älteren sind herausgefordert, Wege zu hinterlassen, Spuren zu hinterlassen, damit die Jüngeren diesen Spuren folgen können. Damit die Jüngeren eine Orientierung haben. Diese Spur sehen und dieser Spur folgen. Und genau das hat Elia getan. Er hat Spuren hinterlassen und Elisa ist diesen Spuren gefolgt. lasst uns in unseren Lebensfeldern Trampelpfade hinterlassen, an denen Menschen, die nach uns kommen, sich orientieren können und dieser Spur folgen. Aber ist nicht genau das Problem, mein Leben so zu leben, dass andere sich daran orientieren können? Weil da hört Bequemlichkeit auf, da hört auch mein privater Bereich auf, da öffne ich die Türen und andere Menschen sollen sehen, was in meinem Leben passiert. Wenn ihr abends im Espenweg 2 vorbeifahrt, dann werdet ihr mit ziemlicher Sicherheit sehen, dass alle Jalousien bei uns zu Hause immer unten sind. Sobald es dunkel wird und wir drinnen das Licht anmachen, machen wir alle Jalousien runter, weil wir viele neugierige Nachbarn haben und Personen, die da rumfahren und die gucken alle rein. Und das wollen wir nicht, dann machen wir unsere Jalousien einfach runter. Aber im geistlichen Leben darf das nicht passieren. Wir dürfen uns nicht abschotten, wir dürfen nicht die Jalousie runtermachen. Es bedeutet, wir sollen transparent leben. Menschen sollen in unser Leben schauen können. Sie sollen sehen, wie wir mit Freude umgehen, wie wir mit Leid umgehen, wie wir mit Druck umgehen. Sie sollen sehen, wie ich meine persönliche Beziehung zu Gott lebe. Sie sollen sehen, wie ich mit Vergebung umgehe. Sie sollen auch sehen, wie ich mit Fehlern umgehe. Aber da ist doch das Problem. Ich will nicht, dass jemand sieht, dass ich Fehler mache, dass jemand sieht, dass ich Schwächen habe. Wenn ich einen Elisa mit in mein Leben hineinnehme, dann sieht er vielleicht, wo ich Schwächen habe, wo ich Dinge falsch mache. Ist das nicht das, wovor wir Angst haben? Noch weiter. Sie sind wieder aufgestanden. Sie haben Buße getan, haben sich wieder Gott zugewendet. Und davon können wir lernen. Und wenn wir Älteren das genauso in unserem Leben machen, wenn wir Niederlagen erlebt haben oder erleben, und das werden wir, wieder aufzustehen, Buße zu tun, uns nach Gott hin auszurichten, auch darin können wir Jüngeren ein Vorbild sein. Du kannst jemand sein, von dem andere lernen können. Und ich möchte dir Mut machen, junge Menschen mitzunehmen und ihnen das Leben vorzuleben. Wir Älteren ärgern uns ja manchmal über so manche Dinge, die die Jugendlichen tun und können das überhaupt nicht nachvollziehen. Dann nimm sie mit und zeig ihnen ein Stück weit dein Leben. Lade sie ein, an deinem Leben teilzuhaben. Vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich habe sowas noch nie gemacht oder mit mir wurde sowas noch nie gemacht. Ich glaube, lesen von uns kann fast jeder. Dann nimm Jugendlichen, setz dich einfach hin, mach ihnen einen Tee oder einen Kaffee. Lest zusammen ein Kapitel in der Bibel, betet 5 Minuten zusammen und dann lässt du ihn gehen. Und ich glaube, diese Zeit alleine wird schon viel bewirken, weil der Heilige Geist wird arbeiten. Ich möchte dir Mut machen, junge Menschen mitzunehmen und ihnen das Leben vorzuleben. Eine Spur zu hinterlassen, der sie folgen können. Aber auch an die Jüngeren gerichtet, und ich müsste jetzt so wahrscheinlich in diese Richtung gucken, sind wir bereit, dieser Spur zu folgen? Sind wir bereit zu lernen? Sind wir bereit, uns von jemandem prägen zu lassen? Elisa brachte den Willen mit, mehr zu haben als Elia. Er wollte noch mehr haben. Wie sieht es bei dir aus? Hast du das Verlangen, geistlich weiterzuwachsen, dich weiterzuentwickeln? Oder denkst du, jetzt habe ich mich bekehrt, ich habe einmal in meinem Leben die Bibel durchgelesen, das müsste jetzt eigentlich reichen? Oder ist dieses Verlangen da, mehr zu wollen? Wisst ihr, was das Ende von Fortschritt und Weiterentwicklung ist? Zufriedenheit. Zufriedene Menschen werden nie weiterkommen als der Punkt, an dem sie gerade stehen. Wenn du zufrieden bist mit dem, was du erreicht hast, wirst du nie einen Schritt weitergehen. Wenn ein Bergsteiger 2 Drittel des Berges hochgegangen ist und denkt, boah, jetzt habe ich aber richtig gut was geschafft, eigentlich reicht das aus, der wird nie am Gipfel ankommen. Der Bergsteiger, der sagt, nee, ich will dann nach oben, der wird weitergehen. Alles, was wir an Entwicklungen, Fortschritt in unserem Leben, in unserem Alltag haben, hat damit zu tun, dass Menschen unzufrieden waren. Wer hat schon mal darüber nachgedacht, wie viel Arbeit einem die Waschmaschine abnimmt, wo man die ganze Wäsche dann der Kinder in die Waschmaschine stecken kann und anmachen kann? Diese Waschmaschine ist das Ergebnis davon, dass irgendjemand in der Vergangenheit keine Lust mehr hatte, hier auf dem Waschbrett die Wäsche hin und her zu schrubben, sauber zu machen. Das Autofahren. Irgendjemand hatte gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Reiten und auf Kutsche. Das muss doch schneller gehen. Der Thermomix wurde erfunden, weil irgendjemand gesagt hat, einfach alles mit Messer klein zu schneiden. Das muss schneller gehen. Und dann wurde der Thermomix erfunden. Überall, wo wir Entwicklung und Fortschritt sehen, gab es immer Menschen in der Vergangenheit, die unzufrieden waren mit dem Status quo, die gesagt haben, ich will weiter. Ich möchte mehr. An die Jungen gerichtet. Bist du zufrieden mit dem Status quo oder willst du dich weiterentwickeln? Möchtest du weiter wachsen im Glauben? Und bei Elisa, da sehen wir, er möchte mehr. Das Problem ist, auch da muss man wieder das Sofa. Irgendwann kommt der Zeitpunkt und da muss dieser Staffelstab übergeben sein. Stellt euch mal vor, bei dem Staffellauf, 4x100 Meter, der erste Läufer läuft los. Und er läuft so schnell er kann. Und dann sind die zusammen mit dem zweiten Läufer unterwegs und laufen ein Stück weit gemeinsam. Der erste Läufer gibt den Staffelstab weiter. Der zweite Läufer packt den Staffelstab. Aber der erste Läufer sagt, nee, ich glaube nicht, dass der so schnell ist wie ich. Ich halte noch fest. Irgendwann wird das im Desaster enden. Das wird nämlich nicht funktionieren. Der erste Läufer wird irgendwann müde und kann die Geschwindigkeit des zweiten Läufers gar nicht mehr mithalten. Außerdem ist das nicht regelkonform. Sie würden disqualifiziert werden. Es ist notwendig, dass der erste Läufer den Stab loslässt und sagt, und jetzt lauf. Kann er noch an der Linie stehen bleiben? Er kann richtig motivieren. Und das sieht man, wenn man so einen Staffellauf beobachtet, dass die ersten Läufer dann nochmal richtig motivieren. Die brüllen an dem Läufer hinterher, die feuern ihn an. Aber der Staffelstab, der ist jetzt beim zweiten Läufer und er läuft. Im geistlichen Leben passiert ein Stück weit das Gleiche. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo der Schüler, der Jüngere, so weit ist, dass er alleine laufen soll. Dann ist er nicht mehr auf den Lehrer angewiesen, er soll losrennen. Ich möchte uns aus Kapitel 2 die Verse 11, 13 und 14 nochmal vorlesen. Und als sie miteinander gingen und redeten, sieh, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die trennten die beiden voneinander und Elia fuhr im Sturm auf zum Himmel. Sie wurden erstmal getrennt. Und dann Vers 13 und 14. Und er, Elisa, hob den Mantel Elias auf, der ihm entfallen war, kehrte um, trat an das Ufer des Jordans, nahm den Mantel Elias, der ihm entfallen war, schlug das Wasser und sagte, wo ist nun der Herr, der Gott des Elia? Und er schlug das Wasser, da teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Das, was Elia gemacht hat, was Elia vorgelebt hat, hat Elisa jetzt nachgemacht. Er hat gelernt und es ihm gleich getan. Elia war nicht mehr da, Elisa hat aber noch alles im Kopf, was Elia getan hat und tut es ihm gleich. Das, was er gelernt hat, wendet er jetzt an. Damit ein Generationswechsel, damit so eine Übergabe, dass sie funktionieren kann, ist es notwendig, dass die Älteren den Jüngeren erlauben, so und jetzt musst du laufen, jetzt musst du machen, jetzt musst du aktiv werden. Das bedeutet, dass der Jüngere so weit sein sollte, Entscheidungen alleine zu treffen. Es kann dann sein, dass der Jüngere nicht alles tut, was dir gefällt. Es kann sein, dass er Dinge doch anders tut, als du es ihm gezeigt hast. Es kann auch sein, dass er viel zielstrebiger, viel schneller, viel effektiver unterwegs bist, als du es je gewesen bist. Wie kannst du damit umgehen? Wie können wir damit umgehen? Lass ihn gehen. Lass ihn laufen. Lass ihn machen. Vielleicht braucht er mal einen Rat, dann gib ihm einen Rat. Vielleicht braucht er mal Trost, dann lege den Arm um ihn. Vielleicht ist er total entmutigt, dann ermutige ihn. Aber lass ihn laufen. Gib ihm den Stab und lass ihn laufen. Bremse ihn nicht. In Unternehmen gibt es Folgendes zu beobachten. Es gibt Chefs, die bauen die Mitarbeiter auf. Die fördern die Mitarbeiter immer nur bis hierher. Wenn irgendwann ein Mitarbeiter so gut wird und besser wird vielleicht als der Chef, dann ist zu beobachten, dass der Chef ihn ganz schnell absägt. Dann wird er entlassen, dann wird er degradiert oder was auch immer. Weil der Chef an seinem Posten festhalten will. Aber das sollte im geistlichen Leben nicht so sein. Ich habe einen Mitarbeiter kennengelernt, mit dem wir zwischendurch mal unterwegs sind, auf ein paar Seminaren, und er sagte, es ist zu tun. Einmal durchatmen, einmal Luft holen und dann suchst du dir den Nächsten. Weil es gibt genug Jüngere, die Begleitung brauchen. Es gibt im Reich Gottes, in der Bibel, habe ich kein Rentensystem gefunden. Kein System, das dir sagt, mit dem und dem Alter musst du Gott nicht mehr dienen. Kein System, das sagt, in dem und dem Alter ist die Verantwortung vorbei. Nein, wir sind immer in der Verantwortung. Wenn du einen begleitet hast und der jetzt selbstständig ist und gehen kann, dann such dir den Nächsten. Einmal tief Luft holen, ein bisschen Pause machen und dann den Nächsten suchen. Es gibt viel zu tun. Wer eingesteckt hat, der muss auch austeilen. Unser ganzes Leben lang stecken wir ein. Das ist wie so ein großer Lebensrucksack und da kommt alles rein an Lebenserfahrungen, an Erfolgen, die wir gefeiert haben, die wir erlebt haben, an Siegen, die wir errungen haben, an Niederlagen, die wir erlebt haben. All das kommt in diesen Rucksack. Und wenn du das sammelst, dann bist du an der Reihe, genau das irgendwann weiterzugeben, zu teilen, andere mit hineinzunehmen. Und an die Jüngeren gewandt, sind wir bereit, uns mitnehmen zu lassen? Sind wir bereit, zu beobachten, wie ältere Geschwister ihr Leben leben, davon zu lernen und dann irgendwann es denen gleich zu tun? Wenn du diese Erfahrung gemacht hast, vielleicht in deinem Leben, wenn du diese Erfahrung gemacht hast und sagst, mich hat jemand begleitet und das hat mir so gut getan im Glauben, dann hast du die Verantwortung, das genauso weiter zu tun, weil es gibt mit Sicherheit jüngere Personen, die Begleitung brauchen. Vielleicht kamst du aber nie in diese Situation, dass das einer mit dir gemacht hat, dass jemand dich begleitet hat, ganz intensiv, dass jemand dir das so vorgelebt hat, dass jemand dich in so eine Jüngerschaftsbeziehung mit hineingenommen hat. Wenn du das nie erlebt hast, ist das ganz egal, dann fang heute einfach an. Dann kannst du der sein, der eine neue Linie anfängt. Gib von dem weiter, was du selber erlebt hast. Wenn wir durch die ganze Bibel gucken, da gibt es verschiedene Personen, die das genau so gemacht haben. Nehmen wir Mose. Er hat Josua mitgenommen. Das ist sein Nachfolger geworden. Nehmen wir Eli. Er hat Samuel betreut. Paulus und Timotheus. Und letztendlich, auch und am effektivsten, hat es Jesus selbst getan. Er hat sich 12 Jünger genommen und war mit ihnen 3 Jahre lang zusammen unterwegs und hat ihnen vorgelebt, wie das Leben funktioniert, wie eine Beziehung zu Gott funktioniert. Er hat ihnen viel erklärt, viel gezeigt. Und irgendwann kam der Punkt, da hat er gesagt, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Den Auftrag weitergegeben und die Jünger machen lassen. Wer eingesteckt hat, der muss auch austeilen. Ich fasse kurz zusammen. Elia hat Elisa mitgenommen auf seinem Lebensweg. In seinem Dienst hat ihm als Vorbild gedient, ihm seine Beziehung zu Gott gezeigt, ihm gezeigt, wie der Dienst funktioniert und hat all das an Elisa weitergegeben. Er hat Verantwortung übernommen für Elisa und ihn an seinem Leben teilhaben lassen. Elisa, der hat sich berufen lassen, er hat sich mitnehmen lassen und er ist ihm gefolgt und sie sind zusammen 5 Jahre lang durchs Leben gegangen. Er hat ihn mitgenommen, vorgelebt und letztendlich machen lassen. Und genau das, wie eine Gemeinde werden, von der man sagt, da funktioniert das super gut. Die Älteren nehmen sich der Jüngeren an, gehen mit ihnen ein Stück und geben ihn weiter. Die Jüngeren lassen sich mitnehmen, lernen und wiederum fangen sie an, andere zu begleiten. Ich wünsche uns Gottes Segen beim Nachdenken darüber. Amen.